Hallo und herzlich willkommen zu unserer Dezemberausgabe von Adam Online Audio. So, die Kerze brennt. Jetzt haben wir also wieder Advent. Und wahrscheinlich denken Sie jetzt auch an Kerzen, vielleicht auch an volle Kaufhäuser und diese irgendwie nicht wegzukriegende Sehnsucht nach Schnee und der Harmonie unterm Weihnachtsbaum. Da wird dann aus dem Weihnachtsfest so eine sentimentale Angelegenheit. Und da wundert es wohl nicht, warum an diesem Tag die meisten Selbstmorde in unserem Land stattfinden. Also an diesem Weihnachtstag. Dabei hat das Wort Advent einen ganz spannenden, aktiven, einen dynamischen Hintergrund. Es kommt vom lateinischen Adventus und das heißt so viel wie Ankunft. Christen verbinden mit diesem Begriff nicht nur das Gedenken an ein kleines Jesusbaby, das vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde. Es geht dabei nämlich auch um ein Warten auf das, was noch kommen wird. Die gute Nachricht der Bibel ist nämlich, dass Jesus wiederkommen wird und dann wird vieles richtiggestellt, was heute klemmt in dieser Welt. Jesus kommt und richtet es. Darauf darf man sich freuen. So wie Kinder, die den Weihnachtsabend kaum abwarten können. Wir haben diesmal für Sie ein paar Gedanken über Männer am Herd und ein Weihnachtsgeschenk, das leider nicht angekommen ist. Also mein Vorschlag ist, nehmen Sie doch einfach ein paar von den Lebkuchen aus dem Schrank, die Sie schon im August gekauft haben. Lehnen Sie sich entspannt zurück und hören Sie zu. Viel Spaß dabei. Ach, und übrigens, die Musik diesmal stammt aus einem Open-Source-Projekt, 8-Bit Peoples nennt sich das, und wurde eingespielt auf verschiedenen Videokonsolen und Computern.
Eva Online. Helden am Herd. Es muss an den Bohnen gelegen haben. Irgendwann in grauer Vorzeit habe ich in meiner Kolumne, in Adam Online Nummer 6, nebenbei erwähnt, dass mein Mann wegen seiner Neigung zu Übertreibungen gerne in großen Mengen einkauft. Am liebsten Dosen, am liebsten Bohnen. Nicht nur deswegen macht sich ein Freund von uns, man muss es ihm zugutehalten, Sorgen um unser Wohl. Denn unsere Küche ist baufällig. Die Tapete rollt sich von den Wänden, die Dunstabzugshaube ist pünktlich nach 3 Jahren Garantie in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, das Tiefkühlfach taut sich im Sommer jeden Tag von selbst ab und der Kühlschrank öffnet fast genauso oft autark seine Türen. Aber nur weil wir keine Kohle zum Renovieren haben, heißt das doch nicht, dass mein Mann in dem Chaos nicht kochen kann. Es muss einfach an den Bohnen gelegen haben, dass unser Freund, der weiß, dass ich nicht koche, bei einem Blick auf unsere Küche das Gesicht sorgenvoll in Falten zog und fragte: »Esst ihr denn überhaupt noch was anderes außer Dosenfutter?« Vielleicht wollte er uns damit nur sagen, dass wir zu fett sind. Zugegeben, wir haben etwas Übergewicht, aber das liegt ja gerade an dem guten Essen. Es gibt doch diese Geschichte, in der eine Bohnenpflanze scheinbar unendlich in den Himmel wächst. Klettert man daran herauf, gelangt man in das Reich der Riesen, wo man sich ganz, ganz winzig vorkommt. So fühle ich mich oft in anderer Frauen Küchen, denn bei uns zu Hause ist die verätzte Kochzeile das Terrain meines Gatten. Verätzt, weil er mit Leidenschaft kocht. Alles vom Biobauern, Gourmet gegart, versteht sich. Also ich könnte das ja nicht. Und damit outen ich und mein Mann uns regelmäßig als Außenseiter. Auf Feuern habe ich es immer wieder erlebt. Die Frauen treffen sich in der Küche und besprechen die Zubereitung des aktuell Verdauten, während die Männer im Abseits hocken und die üblichen Smalltalk-Gesetze von Sport, Autos und Politik, Halbwahrheiten, als Nachtisch durchkauen. Spätestens wenn ich Rezepte zugeschustert bekomme, winke ich ab und erkläre, das müsse man meinem Mann verklickern, er sei der Held am Herd. Doch dann geht das Missionieren los und ich bekomme haarklein erklärt, wie man eine Möhre schält. Dabei habe ich nie gesagt, dass ich nicht kochen kann. Mein Mann kann es bloß besser. Es ist entsetzlich, aber sie leben noch, diese Klischees, obwohl Lava, Lichter und andere Lichtgestalten der TV-Kochszenen es doch regelmäßig beweisen. Männer sind die Sterneköche, die Stars der Steaks. Doch das interessiert kein gebratenes Schwein mehr, wenn mein Mann seinen Geschlechtsgenossen erläutert, wie entspannend Kochen ist. Die Reaktion? Schweigen im Walde des Jägers, sofern nicht wieder ein Böhnchen ertönt und behauptet, Gott hat den Mann zum Erlegen geschaffen und die Frau zum Zerlegen und Zubereiten. Ist es nicht eine Sache des Interesses, ob Mann oder Frau die von Gott geschenkte Gabe benutzt, neue Gebiete wie etwa das Kochen zu erforschen? Notfalls darf es auch mal eine lange Bohnengirlande sein, die in den Himmel ragt, solange man auf dem Rückweg aus den Wolken nicht meint, man wäre ebenfalls ein Riese. In solchen Fällen sollten Frau und Mann diesen Wildwuchs einfach abhacken und zum Mus verarbeiten. Denn nicht jedes Böhnchen ist auch ein Tönchen wert. Nicole Vogel ist Autorin und arbeitet unter ihrem wirklichen Namen Schenderlein als Redakteurin, Lektorin und Übersetzerin. Mit ihrem Mann Markus, der die Zeichnungen zu dieser Kolumne in der Printausgabe malt, baut sie zurzeit einen christlichen Seelsorge- und Beratungsdienst auf. Er heißt Kleiner Leuchtturm. Mehr Infos darüber im Internet unter www.kleiner-leuchtturm.de.
Peter Müller hat als Beamter in der Sozialversicherung, Luftwaffenverteidigungssoldat, Versandarbeiter, Mediengestalter, Gemeindesekretär, Inhaber einer Telefonmarketingagentur, Redakteur und Pastor gearbeitet. Derzeit ist er selbstständig als Texter, Übersetzer und Webdesigner sowie als Podcast-Redakteur bei Adam Online Audio. Geschichten erzählt er seit seinem 13. Lebensjahr und ist der Meinung, das Leben sei eine Geschichte, die gelebt und erzählt werden muss. Zu spät für Weihnachten. Eine wahre Begebenheit. Es war an einem verschlafenen Morgen, irgendwann schon weit im Dezember. Der erste Schnee hatte sich weiß wie ein dicker Mantel über Häuser und Felder gelegt. Die Flocken fielen nass und schwer vom Himmel, als ich in mein Auto stieg und losfuhr. Nur mit Mühe schafften es die Scheibenwischer, mir den Blick frei zu halten. Ich war unterwegs, um mich mit Gitti zu treffen. Damals waren wir noch nicht verheiratet und so war das eine meiner vielen Fahrten in die benachbarte Stadt, in der sie lebte. Der vertraute Weg führte durch das Dorf, in dem ich damals wohnte, vorbei am Kirchturm, der in dem Schneetreiben irgendwo im Weißgrau des Himmels aus meinem Blick verschwand. Vor mir lagen die letzten Häuser des Orts und ich überlegte gerade, ob ich es wagen könnte, hochzuschalten und schneller zu fahren, als ich diesen Typen bemerkte, der an der alten Bushaltestelle stand, mitten im nassen Siff. Er hatte die Hand ausgestreckt, den Daumen nach oben. Es war noch gar nicht so lange her, da war ich selbst oft auf diese Weise unterwegs gewesen. Und ich erinnerte mich nur zu gut an die Zeiten, als Auto um Auto an mir vorbeirollte, die Augen der Fahrer stets gezwungen, stur, gerade ausgerichtet, damit es so aussehen würde, als hätten sie mich zufällig einfach nicht bemerkt. Wie ich es hasste. Und darum hatte ich mir vorgenommen, jeden mitzunehmen, der da am Straßenrand herumstand und paar Anhalter weiter wollte. Ich bremste vorsichtig und hielt an. »Hallo«, sagte er, »kannst du mich mitnehmen?« »Na klar, steig ein«, antwortete ich. Er schüttelte den nassen Schnee von seinen Kleidern und ließ sich in den Beifahrersitz des alten VW Derby fallen, den ich damals fuhr. Mein erstes Auto, von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft. Auf dem Handschuhfach hatte ich einen Aufkleber, auf dem stand: Der Herr segne dich. Nach ein paar Momenten fragte mein Beifahrer: Hast du den Aufkleber da drauf geklebt oder war der schon da, als du das Auto gekauft hast? Ich hatte eine rockige Kassette, damals hörte man noch Kassetten, von Greg X. Woltz im Autoradio. Und deswegen vermutete er offenbar, dass Letzteres der Fall war. Ich versuchte, ein entspanntes Lächeln auf mein Gesicht zu zaubern und antwortete: Den hab ich da hingeklebt. Für einen Moment herrschte Schweigen. Sein Gesicht verwandelte sich in ein Fragezeichen. Naja, mir hat einfach die Idee gefallen, verstehst du? Jesus hat mein Leben verändert. Und mir gefällt einfach die Idee, dass jeder, der sich auf diesen Beifahrersitz setzt, von Gott gesegnet ist. Ach, also bitte, Jesus, Gott, Kirche, diese ganzen selbstgerechten Pfaffen, das meinst du doch nicht ernst, oder? Ich rede ja nicht von Kirche, ich rede von Jesus. Ich habe immer gedacht, das sei eine Geschichte, die sich halt irgendwelche Leute ausgedacht haben, damit sie schön ihre Religion drumherum bauen können. Aber ich bin ihm begegnet, er lebt und jeder, der will, kann ihm auch begegnen. Mann, wenn dein Jesus wirklich lebt, dann sollte er mir und meinem Hund was zu essen geben. Ich bin auf meine letzten paar Mark runter und weiß nicht, wie ich für uns beide was zu essen kaufen soll. Das wird ein tolles Weihnachten werden. Die Strecke, die ich zu fahren hatte, war nicht besonders weit. Und so hatten wir die Stadt schon fast erreicht. Ich versuchte ihm zu erklären, dass er Gott bitten kann und er sicherlich antworten würde, denn Gott erhört Gebete. Du musst ihn einfach bitten, meinte ich. Aber wie wird der mir helfen? Davon werde ich nicht satt, wenn ich Gott bitte und mein Hund auch nicht. Der Glaube war für mich damals ja selbst noch etwas ziemlich Neues. Erst vor 1-2 Jahren hatte ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich zog alle meine Register von Antworten und guten Argumenten, die mir in den Sinn kamen. Und dann, irgendwo in meiner Argumentiererei, bildete sich ein kleiner, wachsender, penetranter Gedanke. Warum gebe ich ihm kein Geld? Schließlich gehöre ich doch, wie man immer so schön sagt, zu Gottes Bodenpersonal. Wir erreichten schließlich die Stadt, in der Gitti lebte. Ich hielt den Wagen an und wir stiegen beide aus. Nachdem ich mir die Sache überlegt hatte, wollte ich ihm 10 Mark geben. Das war kein Vermögen, aber es war nett und genug, um Gottes Gnade deutlich und greifbar zu machen. Und er konnte sich schon etwas dafür kaufen. Während er auf seiner Seite aus dem Auto stieg, sah ich unauffällig in meinen Geldbeutel. Ich wollte den 10-Mark-Schein herausholen und ihn mit einer großzügigen Geste überreichen. Zu meiner großen Überraschung befand sich nur ein 50-Mark-Schein in meinem Geldbeutel. Sowas Dummes, das war zu viel. Ich wollte nicht so viel Geld verschwenden. Ich kämpfte mit mir und wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Er ging um mein Auto herum, kam an die Fahrertür und sagte: "Danke fürs Mitnehmen." Nein, das war einfach zu viel Geld. Das konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte ja auch meine Kosten, musste sehen, wie ich mit meiner Kohle klarkomme. Er ging über die Straße, den Kopf gebeugt, nur wegen des Schnees, und machte sich wohl auf den Weg, für sich und seinen Hund etwas zu essen zu finden. Ich stieg aus dem Auto und ging durch das Schneetreiben zu Gittis Haustür. Sie öffnete und begrüßte mich freudig mit einem warmen Lächeln. Ich konnte nicht lächeln. Es war einer dieser Momente, in denen man weiß, dass man gerade eben einen großen Fehler gemacht hat. Ohne ein Wort zu sagen, drehte ich mich um und rannte zurück zur Straße. Was sind schon 50 Mark verglichen mit der Liebe Gottes, wenn sie damit das Herz eines Menschen erreichen kann? Wie hatte ich nur so kleinlich, so geizig sein können? Wie konnte es sein, dass Geld für mich so wichtig geworden war? Ich erreichte die Straße und sah in die eine, dann in die andere Richtung. Doch so sehr ich auch versuchte, ihn mit meinen Blicken im Schneegestöber aufzuspüren, er war weg. Es war zu spät. Zu spät für Weihnachten. Ja, und damit sind wir mal wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wie immer freuen wir uns über Ihre Meinung. Wenn Sie uns gerne schreiben möchten, mailen Sie uns an podcast@adam-online.de. Übrigens können Sie noch bis Ende Januar an unserer Leserumfrage teilnehmen. Die finden Sie auf unserer Website adam-online.de. Dort einfach im Menü auf den letzten Punkt Leserumfrage klicken. Das ist auch eine Möglichkeit, uns die Meinung zu sagen. Wir freuen uns über möglichst viele Rückmeldungen von Ihnen, die uns helfen, unsere Arbeit bei Adam Online noch besser zu machen. Sowohl unser Podcast als auch die Printpublikationen sind ja kostenlos. Das heißt aber nicht, dass uns keine Kosten entstehen. Wenn Sie uns da gerne mit einer Spende unterstützen wollen, können Sie das auch tun. Klicken Sie auf unserer Website auf den Menüpunkt Spenden. Da finden Sie alle notwendigen Informationen. Mein Name ist Peter Müller. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eines Tages hatte der Weihnachtsmann einen richtig schlechten Tag. Die örtliche Elfengewerkschaft war im Aufruhr wegen ihres Vertrags und drohte mit einem unbefristeten Streik. Die Frau Weihnachtsmann war stinksauer, weil er nie da war und es ihm anscheinend völlig egal war, wie hart sie arbeitete, um das Haus in Ordnung zu halten. Santa entschied, dass es an der Zeit sei, heimzugehen, sich vor den Kamin zu setzen und zu entspannen. Als er dort ankam, sprang ihm seine Frau ins Gesicht und ließ ihm keine Ruhe. Dann klopfte es an der Tür. Es war Rudolf, das Rentier. Er sagte, dass die Rentiere jetzt endgültig die Schnauze voll hätten, weil er nicht auf den neuen, leichtgewichtigen Schlitten umgerüstet hat und dass sie sich dem Streik der Elfen anschließen würden. Der Weihnachtsmann schlug die Tür zu und rief: »Der Nächste, der hier an diese Tür klopft, der kriegt's aber wirklich serviert.« Genau in diesem Moment ertönte ein Klopfen an der Tür. Santa riss die Tür auf und da stand ein winziger kleiner Engel. Der Engel hatte den ganzen Tag lang nach dem perfekten Weihnachtsbaum für das Haus des Weihnachtsmanns gesucht, bis er schließlich das ideale Exemplar gefunden hatte. Er fragte den Weihnachtsmann:
»Also, lieber Weihnachtsmann, wo möchtest du denn, dass ich den Baum hinstecke?«
Ja, und das ist also die Geschichte, wie die Tradition des Engels auf der Baumspitze begründet wurde.
Merry Christmas!